Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober.
Nach diesen jahrelangen Verspätungen gibt es keinen Grund, sich mit dem Projekt zu brüsten. Deshalb ist klar, es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf.
Sagte der damalige Berliner Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahltrup vor einem Jahr zur Eröffnung des Pannen-Airports BER. Dabei gab es in den letzten Tagen lange Stehpartys auf dem Flughafen vor den Toren der Hauptstadt. Hunderte Passagiere warteten auf den Check-in. Riesenchaos, verwunderte Berliner wie hier im RBB.
Wir sind ja pünktlich hierher gekommen und sind jetzt überrascht von dieser langen Schlange. Das kennen wir so nicht. Auffällig ist absolut, dass diese Schalter sich so eng gegenüber sind, dass die Menschenmassen, die dann wirklich anstehen zu solchen Ferienbeginnzeiten, dass die sich dann vermischen und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man ansteht.
Bautechnisch ist es fehlgeplant.
Die Lufthansa empfahl den Passagieren zeitweise 240 Minuten, also 4 Stunden vorher am Flughafen zu sein. Die Empfehlung zog man danach wieder zurück, denn über die 4 Stunden hatten sich viele doch sehr empört. Naja, man kann das Ganze auch positiv sehen. Der BER macht die Passagiere erst so richtig urlaubsreif. Oder wie sagte einst Hartmut Medorn, ehemaliger und ebenfalls glückloser BER-Chef.
Wo ist das Problem? Wo ist der Skandal, sage ich ja immer. Es gibt da gar keinen. Da wird künstlich einer gemacht, aber damit müssen wir leben.
Das Problem liegt darin, dass dieser Flughafen ein Paradebeispiel dafür ist, wie es um die Verkehrsinfrastruktur in diesem Lande steht. So sieht die Mobilitätswende auf Deutsch aus, auf der Straße und erst recht auf der Schiene. Ein paar Beispiele. Erstens, rund jede 7. Brücke in Deutschland ist marode. 2500 Stück bekommen sogar die Note 5 vom Bundesverkehrsministerium. Die Sanierung kostet laut Regierung im nächsten Jahrzehnt über 9 Milliarden. Und bis dahin gilt, nicht zu langsam drüber fahren. Es könnte, na Sie wissen schon. Punkt 2, es gibt mehr und längere Staus. Das liegt auch an den 1000 Baustellen auf Deutschlands Straßen. 1000, genau so viel hat der ADAC gezählt. Freie Staus für frustrierte Bürger. Drittens, der größte Witz ist die vermeintliche Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. Von der ist oft die Rede, und zwar so oft, seit ich denken kann, aber passieren tut nichts. Der Mangel an Brummifahrern, der europaweit Lieferketten unterbricht, zeigt nur ein weiteres Mal die Kluft zwischen Wirklichkeit und Wunsch, hier formuliert von Bahnchef Richard Lutz.
Infrastruktur ist die Grundlage nicht nur für Wachstum und Verkehrsverlagerung, was wir uns alle wünschen, sondern eben auch für gute Betriebsqualität und hohe Pünktlichkeit.
Apropos Pünktlichkeit, die liegt bei der Bahn im Fernverkehr unverändert im roten Bereich, aktuell bei nicht mal 70% der Züge. Oder wie schon Andreas Scheuer, der mittlerweile ehemalige Verkehrsminister, 2019 sagte:
Das System Schiene ist an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Jeder ärgert sich, wenn er am Bahnsteig steht, der Zug unpünktlich ist oder gar nicht kommt.
Fazit: Egal ob auf der Schiene, der Straße oder in der Luft, die Mobilitätswende gibt es nur in der Zeitung. Deutschland schaltet auf Schneckengang, das ist die wahre Wirklichkeit, kostet zwar den Bürger sehr viel Zeit und Nerven, aber spart ja immerhin ganz viel CO2. Willkommen in der Zukunft, die Wende zum Weniger. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Nadine Schön sitzt für die Union wieder im Bundestag, nachdem die Saarländer Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihre Bundestagsmandate verzichtet haben. Das Spezialgebiet von Nadine Schön ist die Digitalisierung und sie fordert Erneuerung, und zwar jetzt.
Naja, wir brauchen eine Agenda CDU für die nächsten 10, 15 Jahre.
Pionier-Vize-Chefredakteur Gordon Ripinski spricht mit Dr. Franz Werner Haas, der ist nämlich Vorstandschef von CureVac und musste seinen gescheiterten Impfstoffkandidaten jetzt aus dem Rennen nehmen.
Wenn wir einen Innovationsstandort haben wollen, ist diese Innovation eben auch dadurch getragen, dass es mal Rückschläge geben kann.
Wir sprechen über den Ölpreis und dessen 7-Jahres-Hoch. Naja, und über das Batteriedrama bei General Motors sprechen wir auch. Und das alles mit Sophie Schimanski und Annette Weißbach, unseren Börsenreporterinnen in Frankfurt und in New York. Außerdem im Podcast Feuerwehrunterricht an Brandenburg Schulen und Glückwünsche an einen Großmeister der Popmusik. Paul Simon wird 80 Jahre alt. Die Juristin Nadine Schön zählt zu den jungen Köpfen, die in der CDU für den Neubeginn stehen. Fast hätte sie diesen Neubeginn vom Saarland aus begleiten müssen, da sie, naja, nach der jüngsten Wahlschlappe ihrer Partei kein Bundestagsmandat hat erringen können. Aber durch den Mandatsverzicht von AKK und Peter Altmaier darf sie nun doch in den Bundestag zurückkehren. Zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann, der immerhin hat sein Direktmandat gewonnen, und anderen hat sie das Buch Neustart verfasst, in dem eine tiefgreifende Reform unserer Staatlichkeit gefordert und auch im Detail skizziert wird. Sie analysiert darin, wie der Staat in eine Komplexitätsfalle geraten ist und die Volkswirtschaft in diesem Zustand der Gemeinschaft keinen wirklichen Dienst mehr erweisen kann. Deutschland bezahle, schreibt sie dort, mit einem Rückstand gegenüber den anderen Wirtschaftsblöcken. Einem Rückstand, der dramatisch sei. Naja, das hat mich natürlich interessiert und jetzt erst recht, wo Nadine Schön in den Bundestag zurückkehrt. Noch haben wir sie daheim im Saarland erreicht und noch nicht wieder in Berlin. Einen schönen guten Morgen, Nadine Schön.
Hallo, guten Morgen, Herr Steingart.
Zunächst mal Respekt, dass Sie es jetzt doch noch in den Deutschen Bundestag geschafft haben.
Ja, danke schön. Das war jetzt auch überraschend für mich, aber freue mich natürlich.
Was haben Sie gedacht, als diese Altdinosaurier Altmaier und AKK zurückgezogen haben und damit ja Platz gemacht haben für Sie und auch für andere, um tatsächlich hier ein Symbol für einen Neuanfang zu setzen? Was waren Ihre ersten Empfindungen?
Es war ein bewusstes Zeichen von den beiden, den Schritt zu gehen, um auch in die Partei hinein ein Zeichen zu setzen, dass man sich verjüngen muss, dass man andere Wege gehen muss.
Ja, aber es geht nicht nur um Jugendlichkeit, um faltenfreies Aussehen, sondern es geht schon auch um Inhalte. Also auf Ihnen lastet jetzt schon auch die Last derer, die sagen, die Union muss sich neu aufstellen, aber vor allem auch inhaltlich mehr bieten als ein Weiter-so. Und da wollte ich Sie fragen, worin besteht eine Agenda Nadine Schön? Was sind die 2, 3 wichtigsten Sachen, wo Sie sagen, wir müssen uns wirklich verändern?
Naja, wir brauchen eine Agenda CDU für die nächsten 10, 15 Jahre. Die Welt verändert sich so wahnsinnig schnell und da erwarten die Menschen zu Recht auch Antworten darauf. Ich selbst komme aus dem ländlichen Raum. Da stellt man sich schon die Frage, wie denn eine ökologische Transformation passieren kann, ohne dass der ländliche Raum der Leidtragende ist. Da haben wir auch gute Vorschläge gemacht, etwa mit dem Klimaschutzpapier, aber leider wurde das im Wahlkampf zu spät vorgestellt und ist dadurch auch einfach nicht mehr bei den Wählerinnen und Wählern angekommen.
Aber Sie haben ja mit anderen zusammen das Buch Neustart geschrieben. Da geht es ja vor allem auch darum, wie Deutschland aus der Komplexitätsfalle, in die unser Staat geraten ist, sich wieder befreit, wie ökonomische Dynamik entfacht werden kann. Ist das eines Ihrer Schwerpunktthemen in der neuen Legislatur, die Wohlstandsvermehrung tatsächlich wieder möglich zu machen und gegenüber China und Amerika vielleicht aufzuholen?
Ja, das ist eines meiner Schwerpunktthemen und sollte auch eines der Themen insgesamt der Bundespolitik sein. Im Wahlkampf haben wir viel zu viel über das Hier und Jetzt gesprochen, über wichtige Themen wie Rente und Bildung. Aber die Frage, wo positionieren wir uns denn als Deutschland oder Europa in der Welt? Wie schaffen wir es denn, eine digitale Transformation so zu schaffen, dass wir auch neue Geschäftsmodelle hier haben, dass wir auch mit großen eigenen Unternehmen auch die Werte mit prägen, die die digitale Welt bestimmen, dass wir nicht nur zum Spielball von asiatischen, amerikanischen Unternehmen werden. Das sind in meinen Augen die großen Fragen unserer Zeit und über die wurde im Wahlkampf kaum diskutiert.
Wenn man Ihr Buch liest, könnte man melancholisch werden. Ich habe gelernt, die Plattformunternehmen, also die Googles dieser Welt, kommen zu 64% aus den USA, zu 31% aus Asien und zu 3% aus Deutschland. Wie wollen Sie das ändern?
Ganz entscheidend ist das Thema, welche Haltung haben wir? Schaffen wir es, mit Mut und Experimentierfreude auch an die neuen Themen heranzugehen? Und da sehe ich gerade auch bei dieser Ampel, die sich gerade formiert, wirkliche Probleme. Wir haben gerade beim Thema Umgang mit Daten, gerade mit SPD und Grünen, aber auch mit der FDP wirklich viele Auseinandersetzungen gehabt, weil die sehr restriktiv sind, weil die immer eher darauf setzen, Sachen zu regulieren, noch bevor man weiß, welche Wirkung etwas entfaltet. Und in einer Zeit, wo sich alles so schnell ändert, muss man auch experimentierfreudiger an Sachen herangehen, muss man Freiräume schaffen, Reallabore schaffen, um ja auch neuen Entwicklungen den Weg zu ebnen und mal was auszuprobieren. Und da sehe ich eher eine Regulierungskoalition auf uns zukommen, statt eine Koalition der Experimentierfreude und des Ausprobierens. Und ich würde mir wünschen, dass wir da insgesamt mutiger werden. Das ist der erste Punkt, also die Haltung, der Mut, die Experimentierfreude.
Wobei, Frau Schön, die letzten 16 Jahre waren in Sachen Experimentierfreudigkeit auch eher verschenkte Jahre.
Ja, wir haben da sehr gerungen teilweise, auch mit dem Koalitionspartner. Das steht außer Frage, gerade bei den Themen, die ich betreue, bei Digitalisierung, bei KI, bei Daten. Es war wahnsinnig schwer, eine Datenstrategie auf den Weg zu bringen, die eher einen optimistischen Geist atmet, die einen experimentierfreudigen Geist atmet. Das ist uns am Ende ganz gut gelungen, aber es war nicht einfach. Und das würde ich mir aber auch von meiner eigenen Partei stärker wünschen, dass wir die Herausforderungen sehen, auch die globalen, und dann auch mit dem, was uns ja auch eigen ist als Union, dem Subsidiaritätsgedanken, dem Gedanken, dass jeder sich einbringen kann mit seinen Fähigkeiten und dem Gedanken, dass der Staat nicht alles regeln und vorschreiben muss, dass wir mit diesem Grundgedanken an auch diese Themen herangehen und dadurch auch ein Angebot machen, was über das eigene Land hinaus attraktiv ist, was dazu führt, dass auch Menschen aus anderen Regionen der Welt zu uns kommen, weil sie sagen, ja, Deutschland ist nach wie vor ein innovatives Land. In Deutschland bewegt sich was, da geht was voran. Da hat man die Zukunft im Blick und will sie gestalten. Und nur wenn wir diese Attraktivität ausströmen, dann sind wir auch ein respektabler Player in dieser digitalen Welt der Zukunft.
All diese Themen, über die wir jetzt sprechen, haben ja im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt. Wir haben einen Wahlkampf auch von Nebensächlichkeiten ja erlebt. Denken Sie bei dem Thema Neuausrichtung der Union, dass jetzt tatsächlich die Zeit ist, diese Modernisierungsideen, Fantasien, Visionen nach vorne zu stellen, ins Schaufenster zu stellen, um so eine Chance zu haben, nicht die nächsten 10 Jahre in der Opposition zu verbringen?
Ja, wir müssen das nach vorne stellen, denn sie sind auch der Schlüssel zur Lösung ganz vieler Probleme. Wir werden keine Klimakrise bewältigen können, wenn wir nicht die staatlichen Strukturen reformieren. Wir werden diese soziale Unzufriedenheit nicht lösen können, wenn wir nicht einen besser funktionierenden Staat haben. Und das sollten wir gerade als CDU zu einem unserer Schwerpunktthemen machen. Als Fraktion haben wir das gemacht. Ralf Brinkhaus ist ja teilweise auf Kritik gestoßen mit der Aussage, wir brauchen eine Revolution in unserem Staat. Aber es ist schon was wie eine kleine Revolution, wenn wir wirklich unsere staatlichen Strukturen gründlich ändern. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir das zum Thema der nächsten Jahre machen und auch mit konkreten Vorschlägen und dort, wo wir Verantwortung tragen, das auch umsetzen.
Braucht die CDU auch eine Revolution?
Ja, auch die CDU muss anders agieren. Im Prinzip, wenn man sich anschaut, wie etwa unsere Bundesfachausschüsse arbeiten, das sind die Gremien, die die inhaltliche Positionierungen auch für die Wahlprogramme vorbereiten. Dann tagen die 3-mal im Jahr in Berlin im Adenauer Haus. Seit Corona tagen sie immerhin mal hybrid. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Bundesfachausschüsse mindestens zur Hälfte aus Praktikern besetzen. Ein Bundesfachausschuss Gesundheit, da müssen Pflegekräfte sitzen, da müssen Ärzte sitzen, da müssen Palliativpfleger sitzen, die wirklich jeden Tag an der Basis sehen, wo die Probleme sind. Und wir als Volkspartei haben die ja alle in unseren Reihen. Und deshalb kann es nicht sein, dass da nur die Funktionäre sitzen. Da müssen wir die Chance nutzen, wirklich in die Tiefe der Partei hineinzugehen. Und die Digitalisierung macht es ja möglich, dass auch die Krankenschwester aus Wuppertal und der Arzt aus irgendwo bei mir um die Ecke sich in solche Sitzungen reinschalten kann und seinen Input liefern kann. Und das ist auch eine Revolution unserer Parteiarbeit. Das wird auch nicht jedem gefallen, aber das müssen wir machen, auch um attraktiv zu sein, auch für unsere Mitglieder. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass wir dann auch zu besseren Ergebnissen kommen, was die programmatische und die inhaltliche Ausrichtung angeht.
Frau Schön, dann bedanke ich mich für das Gespräch, wünsche für die kommenden 4 Jahre alles erdenklich Gute und würde vorschlagen, wir bleiben in Kontakt.
Herzlichen Dank.
Die Bundesregierung beteiligt sich mit 300 Millionen Euro an CureVac. So verkündete es im Juni letzten Jahres stolz die Webseite des Wirtschaftsministers mit Foto von Altmaier, der über das ganze Gesicht strahlt, war ja auch eine ganz tolle Nummer.
Ich kann nur eines sagen, Germany is not for sale.
Es ist eine Ironie der Pandemie, dass ausgerechnet der Konzern, auf den der Staat gesetzt hatte, keinen funktionsfähigen Impfstoff gegen Covid-19 hat entwickeln können. Ganz im Vergleich zum großen Konkurrenten BioNTech in Mainz. Naja, jetzt hat CureVac, die sich ja auf die innovative Messenger-RNA-Technologie spezialisiert hatten, schlechte Nachrichten. Der erste Impfstoffkandidat gegen Corona wird zurückgezogen. Was ist da los und war die Beteiligung des Staates womöglich ein Fehler? Das bespricht jetzt der Vize-Chefredakteur von The Pioneer, Gordon Ripinski, mit Dr. Franz Werner Haas, dem Vorstandsvorsitzenden von CureVac in Tübingen.
Herr Haas, ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag, Herr Ripinski.
Herr Haas, gestern haben Sie das Ende des ersten Corona-Impfstoffkandidaten verkündet bei CureVac. Was ist da schiefgelaufen?
Nun, auf der einen Seite hat unser Impfstoffkandidat, den wir Anfang letzten Jahres angefangen haben zu entwickeln und während der Entwicklung können Sie nicht mehr ändern, nicht die Daten generiert, die jetzt auch andere Impfstoffe, die zugelassen sind, generiert haben, insbesondere in der älteren Populationsschicht. Zwischen den 18- und 60-Jährigen schon recht gut, auch gegenüber verschiedenen Varianten, aber eben nicht in der älteren Bevölkerungsgruppe. Und das Zweite ist, dass die Entwicklung doch länger gedauert hat, sodass wir in der jetzigen Pandemie keinen großen Unterschied mehr machen können, weshalb wir uns dann eben auf die zweite Generation fokussieren.
Auch der deutsche Staat ist ja über die Staatsbank KfW an CureVac beteiligt. War das eine Fehlinvestition?
Nun, ich kann natürlich nicht für die Bundesregierung oder den deutschen Staat sprechen. Ich persönlich sehe das nicht so. Also erstens ist vom rein wirtschaftlichen her der Staat sich an der CureVac in den Aktien beteiligt hat. Momentan der Aktienkurs noch weit über dem Einstandspreis, also das aus der rein wirtschaftlichen Betrachtung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Innovation in Deutschland, Innovation auch dadurch, nicht nur in Deutschland, getragen ist, dass es nicht nur eine gerade Linie nach oben geht, sondern tatsächlich aus Rückschlägen, so wie wir es jetzt auch gesehen haben, dass wir eben diesen durchaus potenten Wirkstoff in dieser spezifischen Altersgruppe nicht zur Zulassung bringen können. Aber aus diesen Learnings, aus diesen Erfahrungen, aber auch der Weiterentwicklung der Technologie jetzt für die zweite Generation lernen und darauf aufbauen können. Auch insofern ist das Investment da nicht verloren. Und wenn wir einen Innovationsstandort haben wollen, ist diese Innovation eben auch dadurch getragen, dass es mal Rückschläge geben kann.
CureVac ist ja an der Börse noch immer mehr als 7 Milliarden Euro wert. Worauf setzen Sie jetzt in Zukunft?
Nun, zum einen darauf, dass wir eine validierte Plattform, auch das, auch wenn wir jetzt in diesem ersten pandemischen Produkt nicht zur Zulassung gehen werden, aber doch unsere Plattform validiert ist. Wir haben in kürzester Zeit in einem kleinen Unternehmen, wie wir es sind, schon auch einen Impfstoff entwickelt, der einen Unterschied machen kann, jetzt aber nicht den großen Unterschied vergleichbar mit anderen. Dadurch haben wir die Technologieplattform weiterentwickelt und werden jetzt gerade mit GSK, unserem Partner, gut, dass wir diesen starken Partner haben, in verschiedene Impfstoffe gehen, auch für den Covid-Situation, dass sich mehr in eine endemische Situation entwickelt, wo wir multivalente, verschiedene Varianten in einem Impfstoff drin haben oder Kombinationsprodukt zum Beispiel mit Grippeimpfstoff zusammenlegen und eben auch an 4 anderen Impfstoffen mit GSK arbeiten und darüber hinaus die Plattform auch weiter ausbauen, insbesondere in der Onkologie, die einen wesentlichen Unterschied auch machen wird in der Anwendung von RNA-Technologie, wo wir jetzt in den letzten 18 Monaten gar nicht so in der Lage waren, weil die gesamte Gesellschaft sich mehr oder weniger auf die Covid-Entwicklung fokussiert hat.
Sie haben es erwähnt, Sie arbeiten an einer zweiten Generation eines Impfstoffes. Was soll der können, was der erste nicht konnte?
Und auf der einen Seite soll er natürlich mindestens so potent sein wie andere zugelassene Impfstoffe, aber, und das sehen wir ja auch bei anderen zugelassenen Impfstoffen, die ja grundsätzlich auf den Wuhan-Originär-Strain des SARS-CoV-2-Virus gehen, dass es jetzt in der zweiten Generation darum gehen muss, auch verschiedene andere Varianten abbilden zu können, sehr schnell auf einem, nennt sich dann, optimierten Backbone der RNA, wo sie dann die verschiedenen Varianten einklinken können. Und dann natürlich auch darüber hinaus, dass wir mehrere Varianten im selben Impfstoff haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass man jetzt sieht, bei den Impfstoffen, die zugelassen sind, dass natürlich schon ein pandemisches Setting ist. Es muss weiter an der Stabilität des Impfstoffes gearbeitet werden. Es muss weiter daran gearbeitet werden, mit anderen Impfstoffen zu kombinieren. Und natürlich nicht zu vergessen, auch eine pandemische Preparedness, Vorbereitung auf, das kann ja immer wieder kommen, auf der weiterentwickelten Plattform eine solche Bereitschaft zu generieren, auch was die Produktionsanlagen angeht, weil jeder Produktionsanlage können Sie ja diese RNA produzieren, unabhängig davon, wofür diese RNA kodiert ist.
Herr Haas, in der gemeinsamen Hoffnung, dass diese Pandemie irgendwann durch einen Impfstoff ganz besiegt wird. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wie die Aktie von CureVac reagiert hat, was die Aktionäre sagen, das alles im Podcast Wall Street Daily mit Sophie Schimanski und Annette Weißbach. Jetzt zeitgleich auf thepioneer.de. In unserer Pioneer-Gesprächsreihe Der achte Tag lädt meine Kollegin Aleph Duan jeden Abend einen Gast ein, um Deutschland neu zu denken. Gesellschaftspolitisch relevante Themen bespricht sie dort. Es geht um die Gleichberechtigung, es geht um unser Kulturleben, um die mentale und körperliche Gesundheit von uns allen, um Diversität und sie setzt den Menschen ins Verhältnis auch zur Ökonomie. Kürzlich hatte sie den Bestseller-Autor Aladin El-Mafalani zu Gast im Studio auf der Pioneer One. Der Universitätsprofessor hat ein neues, ein spannendes Buch geschrieben. Wozu Rassismus heißt es. In diesem Buch gibt er einen Überblick über die Begriffsverständnisse und die Geschichte dieser Herrschaftsideologie. Mit Blick auf Deutschland waren es vor allem Geisteswissenschaftler, die die Argumente geliefert haben, warum Rassismus einen Sinn mache, und sie haben ihn damit breitflächig legitimiert.
Immanuel Kant hat als einer der allerersten im deutschsprachigen Raum so eine Art Rassenlehre, eine Unterscheidung zwischen Menschenrassen überhaupt erst eingeführt, und zwar in die Universität. Und das wurde dann da auch gelehrt. Und in seiner Hierarchie war, Zitat, die weiße Rasse war die Vollkommenheit der Menschheit. Auf Platz 2, in Anführungsstrichen, waren, wie es in seiner Schrift heißt, Indianer. Er meint aber Inder und damit Asiaten. Mhm. Und auf Platz 3 schwarze Afrikaner, und er benutzt dafür natürlich das N-Wort. Mhm. Und auf Platz 3 indigene Völker in Nord- und Südamerika. Mhm. Und das ist eine hierarchische Abstufung. Das heißt, die indigenen Völker, das sind fast schon keine Menschen mehr. Schwarze Afrikaner, das sind schon irgendwie Menschen, aber sehr eingeschränkt. Und Asiaten, die können schon einiges, aber nicht so gut wie eben Europäer. Und das wird wirklich ausdifferenziert in verschiedenen Werken Kants. Und man muss zu seiner Ehrenrettung aber sagen, je älter er wurde, desto schwächer wurde diese Tendenz. Mhm. Aber er hat damit den Treibstoff geliefert für Legitimation. Denn es gab zu seiner Zeit schon einige, die gesagt haben, was wir da in den Kolonien tun, was wir überhaupt bezogen auf rassistische Strukturen in der Gesellschaft und in den Gesellschaften tun, ist nicht in Ordnung. Aber wenn da natürlich so jemand wie Kant das so legitimiert, also praktisch sagt, das ist gar keine Ausbeutung, sondern wir geben ihnen Zivilisation. Das sind ja gar keine richtigen, zu kulturfähigen Menschen. Wir geben ihnen Kultur, indem wir sie kolonialisieren.
Tun somit sogar was Gutes.
Genau. Wir haben ihm immer gegeben. Und dann hat es tatsächlich durch so einflussreiche Menschen wie Kant dazu geführt, dass die kritischen Stimmen abgeebbt sind.
Aber wie geht man heute damit um? Wie sollte man diese beiden Seiten eines Immanuel Kant heute zum Beispiel in der Lehre, an der Universität und in der Schule abbilden? Auch das wollte Aleph von dem Soziologen Aladin El-Mafalani wissen.
Wir sagen im Journalismus immer, sagen, was ist. Und das ist ja genau die Parallele in der Lehre, nämlich zu sagen, lehren, was ist. Also was bringt es, sozusagen nur die eine Seite von Kant den Studentinnen und Studenten näher zu bringen und die andere einfach auszuklammern. Letztlich geht es ja so oft darum, dass wir uns nicht davor fürchten müssen, die Welt in ihrer Komplexität und Paradoxie wahrzunehmen, in der sie sich uns zeigt. Wir müssen uns das zumuten, zu sehen, dass Menschen eben genial sind und böse, dass sie gut sind und schlecht, dass sie die Menschenwürde und Menschenrechte uns gebracht haben, aber auch die Rassenlehre.
Ja, und das mutet allen was zu. Mhm. Also die zum Beispiel finden einige Philosophen, also Professoren für Philosophie, das schwierig, dass ich diese Texte mit den Studierenden lese, diese Textteile.
Warum? Weil das
der große Kant. Die Studierenden verlieren
ja,
Respekt
vor
dem großen Kant.
Das ist ja Teil des großen Kants.
Genau. Und das ist es, worum es mir eigentlich geht. Nichts, was wirklich eine Bedeutung hatte, zumindest hatte, sollte man verbannen aus irgendeinem Kanon und irgendeiner Leseliste. Aber man sollte ein Gesamtbild geben. Und das bedeutet dann aber auch, dass kaum noch ein großer auf seinem Podest bleibt. Ja. Sondern es wird ein ganz normaler Mensch, der richtigen Blödsinn geschrieben und gedacht hat, aber auch geniale Sachen.
Ich lade Sie ein, dieses wirklich hochinteressante halbstündige Gespräch in seiner ganzen Länge zu hören. Wir lernen darin die Ursprünge des Antisemitismus in Europa kennen und welche Rolle Spanien dabei spielt. In welchem Verhältnis stehen Kapitalismus und Rassismus zueinander? Die Antwort darauf finden Sie. Und Sie finden sie auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht es zum einen um General Motors und den Chiphersteller LG. Sophie Schimanski in New York weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
General Motors, der Autogigant aus Detroit, bekommt 1,9 Milliarden Dollar Entschädigung von LG Electronics in Südkorea. Sophie, warum und wie sehen das die Aktionäre?
Genau, also es geht um den Skandal rund um explodierende Batterien in Bolt-EV-Fahrzeugen. Wir erinnern uns vielleicht an die Berichte, dass es da immer wieder zu Bränden gekommen ist. Und der südkoreanische Zulieferer dieser Batterien, LG Electronics, hat sich jetzt eben bereit erklärt, GM bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um sie für den Rückruf aufgrund von Brandrisiken zu entschädigen eben. Die Reparatur der Fahrzeuge, einschließlich des vollständigen Austauschs einiger Batterien, wird voraussichtlich 2 Milliarden US-Dollar kosten. Also das ist natürlich ein Gewinn für GM, so sieht das die Wall Street, weil eben fast diese Summe dabei rumkommt. Sie mussten ja viele Fahrzeuge eben zurückrufen aufgrund dieser fehlerhaften Batterien.
Danke Sophie und damit zu Annette Weisbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Der Ölpreis hat einen neuen Preisrekord aufgestellt. Annette, klär uns auf über die Hintergründe.
Ja, der Ölpreis hat ein 7-Jahres-Hoch touchiert und es ist im Grunde am Energiemarkt etwas passiert, was es so vorher noch nicht gab. Und zwar ist der Gaspreis zuerst gestiegen und zieht jetzt aber den Ölpreis mit sich. Der Grund dahinter ist, dass Konsumenten, Unternehmen, zumindest wenn sie es können, Gas durch Öl substituieren, weil Gas so teuer geworden ist. Und das treibt natürlich jetzt auch den Ölpreis. Analysten gehen davon aus, dass der Ölpreis auf so einem hohen Niveau erstmal bleibt. Denn es geht auch gar nicht so schnell, dass das Angebot erhöht wird. Die OPEC, die weigert sich. Die hatten ja erst gerade ein Treffen und die erhöhen ihre Fördermenge nur moderat. Und das hat nicht geholfen. Das hat den Ölpreis sogar noch mal mehr angetrieben. Die sagen ganz offiziell, sie haben Angst vor einer vierten Welle Corona und damit einem Einbruch der Nachfrage. Also von der Angebotsseite wird so schnell nichts passieren. Aber die Nachfrage, die ist weiterhin sehr hoch.
Danke, Annette. Und dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Feuerwehr der Nachwuchs ausgeht. Viele, gerade die freiwilligen Feuerwehren, stehen auf dem Schlauch, was interessiertes neues Fachpersonal angeht. Das hat man im Land Brandenburg schon länger auf dem Schirm und hat dort vor einigen Jahren in einigen Schulen das Fach Feuerwehr eingeführt. Die ARD hat ein Filmteam zur Ausbildung an Feuerlöscher und Rettungsaxt geschickt und bei den jungen Menschen kommt das Ganze gut an, besonders der Praxisbezug.
Man rennt halt nicht die ganze Zeit nur durchs Schulhaus und sagt jetzt, okay, ich habe jetzt Chemie, Physik, Biologie oder Mathe, Deutsch und Englisch, sondern auch nur was komplett anderes.
Oder anders gesagt, das ist jetzt endlich mal Zunder im Unterricht. Das Brandenburger Modell wird jetzt von immer mehr Schulen im Bundesgebiet kopiert, um damit für den Job bei der Feuerwehr zu werben. Gutes Vorbild, löschen ist wichtig. Altersvorsorge allerdings auch. Vielleicht könnte man ja eine Teilleidenschaft auch für die Themen Wirtschaft und Finanzen investieren. Hier herrscht auch großer Wissensdurst in Deutschland. Auch der könnte ja mal gelöscht werden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass tatsächlich eine Verbindung zwischen der amerikanischen Singer-Songwriter-Legende Paul Simon und der Filmserie Star Wars besteht. Paul Simon war nämlich tatsächlich mal mit Carrie Fisher verheiratet, der Schauspielerin, die in den Star Wars-Filmen die Prinzessin Leia gespielt hat.
Gouverneur Tarkin, ich hätte drauf kommen müssen, dass Vader nach eurer Pfeife tanzt. Ich habe euren fauligen Gestank schon erkannt, als ich an Bord gebracht wurde.
Charmant bis zuletzt.
Mitte der 80er Jahre waren die beiden immerhin für ein gutes Jahr verheiratet. Und das Scheitern dieser Ehe verarbeitete Paul Simon in dem Song Graceland. Die Ehe ging und der Song bleibt für immer. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. Die gleichnamige LP war zugleich das erfolgreichste Soloalbum von Paul Simon. 14 Millionen Mal wurde es verkauft. Und da es zusammen mit südafrikanischen Musikern aufgenommen war, galt es zugleich als politisches Statement, weil in Südafrika damals noch das Regime der Rassentrennung herrschte. Graceland war auch die künstlerische Wiedergeburt von Paul Simon, nachdem zwischen ihm und seinem ehemaligen Duopartner Art Garfunkel endgültig der Sound of Silence eingekehrt war. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Paul Simon feiert heute seinen 80. Geburtstag. Alles in allem kann man doch nur sagen, ein Leben wie ein aufgewühlter, ein unruhiger Fluss. Wir gratulieren an dich. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Sail on, silver girl. Sail on.